Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Und zwar mit Laura Kingston. Freut mich, dass Sie dabei sind. Heute geht es in die Algarve in Portugal. Da sind wir die erste halbe Stunde unseres Spaziergangs unterwegs. Erst mit dem Drehbuchautor Holger Carsten Schmidt, den die Region zu diversen Krimis inspiriert hat. Dann wandern wir ins Hinterland der Algarve, wo meine Kollegin Vanya Budde überraschende Entdeckungen gemacht hat. Nach den Nachrichten um 12 lassen wir unseren Blick schweifen auf die Kreidefelsen auf Rügen, um uns vielleicht ein bisschen so zu fühlen wie Caspar David Friedrich, einer der bedeutendsten Künstler der deutschen Romantik. Ein kompletter Szenenwechsel bringt uns danach auf die jemenitische Insel Socotra und ganz zum Schluss schauen wir uns mit London einen Kurztrip-Klassiker an, allerdings aus einer neuen Perspektive. Schön, dass wir zusammen diesen Sonntagsspaziergang machen. Vielleicht haben Sie es ja im Fernsehen gesehen, den Algarve-Krimi Lost in Fusita, der diese Woche in der ARD lief. Die Verfilmung des zweiten Bandes Spur der Schatten. Und das Drehbuch dazu hat Holger Carsten Schmidt geschrieben. Der ist zum Beispiel auch federführend beim Stuttgarter Tatort. Aber wir wollen ja nicht weiter über Fernsehen sprechen, sondern über Holger Carsten Schmidt. Und er hat zur Algarve, besser gesagt zur Ostalgarve oder auch Sandalgarve genannt, eine ganz besondere Beziehung, die vor fast 40 Jahren begann. Wie es dazu kam, hat Schmidt meinem Kollegen Johannes Wärmter erzählt, der ihn im vergangenen Sommer dort besucht hat, als die Dreharbeiten zu Spur der Schatten liefen. Kommen Sie mit auf eine kleine Reise durch die Sandalgarve und blicken Sie auf Landschaft und Menschen dieser portugiesischen Region durch die Augen von Holger Carsten Schmidt.
Fischer mit ihren kubischen Häusern, die an Nordafrika erinnern, liegt östlich der Algarve-Hauptstadt Faro an der Ria Formosa, auf Deutsch schöne Meeresbucht, einer einzigartigen Lagunenlandschaft mit Kanälen, Salzwiesen und vorgelagerten Inseln. Wir treffen uns auf einen Café vor den rotbraun geklinkerten Markthallen und lassen uns von der Sonne wärmen. Warum ausgerechnet der Treffpunkt Olhão? Holger Carsten Schmidt erklärt.
Wenn Sie 200 Meter ins Stadtinnere gehen, haben Sie eigentlich noch ein authentisches Portugal. Hängt auch damit zusammen, dass Olhão keinen direkten Strand hat, im Gegensatz zu der Westalgarve. Wenn Sie ja einen Strand wollen, müssen Sie im Grunde übersetzen. Und das ist vielen zu kompliziert. Und deshalb hat es hier noch einen recht authentischen Charme.
Durch einen Zufall hat es Schmidt vor bald 40 Jahren zum ersten Mal in diese Region verschlagen. Und er durfte die sprichwörtliche Gastfreundschaft der Algarvianos kennenlernen.
Ich war mit zwei Freunden 1988 auf einer Interrail-Reise und wir haben dann auch Marokko bereist. Und einer der Freunde wurde eben doch ernsthaft krank und er wollte unbedingt nach Europa zurück. Und wir sind dann mit der Fähre rüber und haben den erstbesten Zug genommen und sind tatsächlich in Tavira gelandet und dort privat untergekommen. Und er wurde dann von der Hausmutter sozusagen liebevoll gesund gepflegt. Und das war eine sehr gastfreundliche, zugewandte Atmosphäre. Und so bin ich hier gelandet und dann sind wir mit dem Zug weitergefahren in diesem Land, das wir gar nicht kannten.
Die Algarve hat ihn seitdem nicht mehr losgelassen. Hier fühlt er sich verbunden mit den Menschen.
Die Leute sind hier im besten Sinne laid back. Hier drängelt niemand, hier stellt man sich an. Hier wartet man geduldig vor dem Restaurant, auch eine halbe Stunde, Stunde, bis man einen Platz bekommt. Das ist so eine portugiesische Mentalität, auch mal fünfe gerade sein zu lassen.
Es ist früher Nachmittag und die Markthallen haben inzwischen geschlossen. Wir brechen auf in den östlichen Teil der Stadt, denn Holger Carsten Schmidt will mir noch zeigen, was aus der Fischereiindustrie in Oljau geworden ist, die einst den Wohlstand der Stadt schuf. Wir sind im Industrieviertel von Oljau, gleich hinter dem Fischereihafen gelegen, angekommen. Viele Lagerhallen stehen leer, es herrscht wenig Betrieb. Uns gegenüber befindet sich eine kleine Konservenfabrik. Von der großen Tradition der Fischer von Oljau ist nicht mehr viel übrig geblieben.
Wenn die Fischer flotten hier runtergehen, flotten sind es ja schon gar nicht mehr, nach Marokko, treffen sie da auf chinesische Treuer, die da die Fischbestände abgreifen. Von daher ist hier vom Fischstandort, ja, ein paar Büchsen macht man hier noch und ein paar Pasten, Sardinenpaste, aber die große Zeit ist hier vorbei.
Der Tourismus hat die Fischerei hier längst als entscheidende Branche abgehängt. Die Algarve ist mittlerweile zu 80% abhängig vom Tourismusgewerbe. Was diese einseitige Ausrichtung der Wirtschaft bedeutet, bekamen die Menschen während der Corona-Pandemie zu spüren, als die Touristen ausblieben.
Die Leute wussten teilweise nicht mehr, was sie zu essen kaufen sollten.
Wir sind ins Landesinnere gefahren, haben die Kleinstadt Moncada Pascho durchquert und stehen auf dem 411 Meter hohen Berg São Miguel. Von hier aus liegt die Ostalgarve wie eine Spielzeuglandschaft vor uns. Die Städte Oljau und Fuseta, die Ria Formosa und die vorgelagerten Inseln Culatra und Armona scheinen ganz nah. Man spürt die verletzliche Schönheit dieser von der Natur gesegneten Region. Unten in der Gegend um Fuseta tauchen weiße Felder auf. Sie wirken wie Schnee in der Algarve. Tatsächlich handelt es sich aber um Plastikplanen.
Das ist Obst, vor allem Gemüseanbau, was nämlich ganz unproblematisch ist. Es ist eine Unsitte, die von Spanien hier rüber schwappt. Hier wird also unter anderem auch Gemüse angebaut. Ja, und die müssen hier eine Wassergurken für 16 Cent produzieren, damit sie dann die Ernte- und Transportkosten und so weiter, damit sich das rechnet, bis es in Deutschland dann von uns gekauft wird. Und hier wird eben auch das Grundwasser dafür benutzt, um das Gemüse, das wir dann haben wollen. Wir wollen eben eine Paprika und eine Tomate im Winter unbedingt essen. Das ist das Resultat hier, dass die Leute das hier anbauen und im Grunde die Landschaft überdecken.
Die Vogelperspektive hier oben vom São Miguel herab auf die Sandalgarve verleitet dazu, sich grundsätzliche Gedanken über die Zukunft dieser Landschaft und ihrer Bewohner zu machen. Wird auch dieser schöne Fleck im Süden Portugals vom Tourismus überrannt werden? Holger Carsten Schmidt äußert einen Wunsch.
Auch hier wird jetzt mehr und mehr gebaut an der Sandalgarve, auch tatsächlich Apartments, die nur an Feriengäste vermietet werden. Das läuft hier, das boomt, die Sandalgarve wird entdeckt. In dem Sinne ist es ein zweischneidiges Schwert. Ich wünsche den Leuten hier einen nachhaltigen Tourismus, der ernsthaftes Interesse hat an Land und Leuten und hier auch die Gegebenheiten würdigt, berücksichtigt und sich hier als Gast benimmt und aufführt. Das wünsche ich den Leuten nach wie vor, dass dieser Tourismus hierher findet, weil es dazu führt, dass die Leute einfach davon leben können.
Zurück in der Ebene und am Wasser. Holger Carsten Schmidt will mir die Salinen von Fuseta zeigen. Man sieht aufgeschüttete Salzberge so hoch wie dreistöckige Häuser. Die Salzgewinnung in der Wattlandschaft der Ria Formosa reicht bis in phönizische und römische Zeit. Die Technik der Salzgewinnung hat sich bis heute kaum verändert. Es ist schweißtreibende Handarbeit.
Die schuften da wirklich. Das macht genauso viel Spaß wie neben heißen Asphalt in der Baustelle zu stehen auf einer Straße im Hochsommer. Das ist schon echt harte Knochenarbeit.
Abends, wenn es sich ein wenig abgekühlt hat, macht Schmidt gerne Spaziergänge durch die Salzgärten und freut sich über ein Naturerlebnis.
Wenn Sie Glück haben, hier abends kommen immer ein Zug Flamingos vorbei. Und die gehen dann runter in diese Wasserbecken und übernachten da auf einem Bein und träumen. Sehr schön zu sehen.
Musik. Holger Carsten Schmidt hat mich zum Bahnhof in Oljau zurückgebracht. Mein Nachmittag mit dem Autor von Lost in Fuseta geht zu Ende. Der Zug nach Faro ist eingefahren. Schmidt schätzt die von den Einheimischen nur Linia genannte Eisenbahn, mit der er vor fast 40 Jahren zum ersten Mal durch die Algarve fuhr.
Also die Waggons der Linia, die meint man schon mal gesehen zu haben, wenn man irgendwelche Hollywood-Spielfilme aus New York der 70er gesehen hat. Die sehen teilweise aus wie so ein bisschen, das ist jetzt gemein, fahrende Wellblechhütten, also dieses Metall und dann blaue Umrandung. Und die Bevölkerung hier ist sehr stolz auf diese Fahrzeuge, diese Waggons, diese Linie. Und es ist ein großer Spaß, mit denen zu fahren. Und es ist ein Erlebnis und es sieht toll aus.
Mein Kollege Johannes Wärmter war mit dem Drehbuchautor Holger Carsten Schmidt in der Sandalgarve unterwegs. Ja, ich habe es ja schon angekündigt. Wir bleiben noch ein bisschen an Portugals Algarve. Und in der Westalgarve, das hatte Holger Carsten Schmidt ja schon angesprochen, sind sehr viele Touristen, gerade im Sommer. Das bringt Apartmenthäuser mit sich, überteuerte Bars und volle Strände. Und das wahre Portugal ist das gar nicht, sagt unsere Reporterin Vanya Budde. Sie ist in diesem Winter schon zum zweiten Mal monatelang mit dem Wohnmobil in Portugal unterwegs gewesen. Vanya, du bist jetzt ja quasi eine Portugal-Expertin und du rätst dazu, mal woanders hinzufahren.
Also ich war als Kind in Albufeira vor 40 Jahren an der Felsenalgarve. Da war das ein wunderschöner, lauschiger, kleiner Fischerort. Und heute ist Albufeira nicht mehr wieder zu erkennen. Also es ist ein internationaler Touristen-Hotspot mit Bars, Discos, Hochhäusern, komplett austauschbar. Für mich, ich weiß, es gibt viele Leute, die mögen Albufeira. Für mich hat das mit Portugal nicht wirklich was zu tun. Und es war auch in diesem Winter unheimlich voll mit Wohnmobilen. Die standen da zu Zehntausenden Tür an Tür, weil das halt die wärmste Ecke ist im Süden Portugals da im Winter. Und ich bin darum ins Hinterland ausgewichen. Also nur ein paar Kilometer von der Küste entfernt. Das heißt auch immer noch Algarve. Aber da findet man zauberhafte kleine Städte und eine total idyllische Landschaft.
Hast du da denn vielleicht konkrete Beispiele? Also bestimmte Städte, die dir besonders ins Auge gefallen sind? Und was mich auch interessieren würde, du warst und bist jetzt ja schon öfter in Portugal gewesen. Hast du noch was Neues entdecken können?
Ja. Das Land ist zwar nicht groß, aber als ich da im Hinterland der Algarve rumfuhr, erstmal hat mir die Landschaft unheimlich gut gefallen. Das ist nämlich hügelig und so kleine, gewundene Straßen, die verbinden winzige Dörfer und die Portugiesen, die tünchen ihre Häuser weiß und machen dann aber so bunte Streifen um die Türen und um die Fenster, blau, rot oder gelb, grün, und das sieht total schön und fröhlich aus. Und dann haben sie Gemüsegärten, kleine Felder, ist alles ziemlich kleinteilig. Und dann habe ich entdeckt, von denen hatte ich immer gehört, Silves oder Lolé. Die haben unglaublich schöne Altstädte und oben auf den Hügeln Kastelle, alte Burgen, weil das war ja immer eine Grenzregion zwischen Spanien und Portugal umkämpft, aber auch zwischen den Mauren und der christlichen Reconquista. Und Lulé zum Beispiel, das ist ein Einkaufsparadies, hat ganz viele schöne Läden. Da kriegt man halt nicht nur Touristenmagnete oder ähnlichen Turinep, sondern schöne Sachen aus Kork oder portugiesische Flechtkörbe. Und Lulé ist berühmt für seinen Samstagsmarkt. Die haben eine sehr schöne alte rot-weiße Markthalle im maurischen Stil.
Du bist dann vom Hinterland der Algarve noch ein Stück weiter ins Landesinnere, und zwar in den Alentejo. Was ist denn das für eine Region und worin besteht der Reiz für Urlauber, wenn sie kein Meer haben können sozusagen?
Also der Alentejo ist riesig. Das ist das Gebiet jenseits des Tejo. Deswegen Alentejo. Und der Tejo, der große Fluss Portugals, trennt den Norden von dem Süden. Und der Alentejo ist aus Lissaboner Sicht nicht nur jenseits des Tejo, sondern jenseits von Gut und Böse. Also tiefste Provinz. Der Alentejo wird langsam bekannter und beliebter bei Touristen. Aber die meisten fahren in die Städte Évora und Beja. Beide sind sehr schön, aber ich bin durch einen reinen Zufall in Serpa gelandet. Da hatte ich noch nie von gehört, und es stellte sich heraus, es ist eine tolle kleine Stadt mit einer riesigen Burgruine. Und in Serpas Altstadt, die auch sehr hübsch ist mit Kopfsteinpflastergassen, habe ich da einen Zufallsfund gemacht und kam ich vorbei an einem Museo do Cante Alentejano. Und dort informiert eine Ausstellung über diesen spezifischen A Cappella-Gesang des Alentejo. Und da hören wir am besten mal rein. É tão grande o Alentejo, tanta terra abandonada, até que dá o pão.
Ja, und du hattest mir im Vorgespräch schon erzählt, dass dieser eher traditionelle Chorgesang ohne Musikinstrumente auch seit 2014 immaterielles Welterbe der UNESCO ist. Was hat es denn mit dem Gesang auf sich?
Also das waren ursprünglich die Arbeitslieder der erwähnten Landarbeiter. Und die UNESCO hat es ausgezeichnet, weil diese Art zu singen unglaublich identitätsstiftend war und ist im Alentejo. Diese Chöre bringen die Leute zusammen und die Texte schildern den Alltag. Also früher die schwere Arbeit auf den Feldern, die Hitze, Gefühle, die Liebe zur Heimat. Und heute gibt es auch Texte über die derzeitige Industrialisierung der Landwirtschaft im Alentejo, wo zum Beispiel immer mehr Beeren für die internationalen Frühstückstische angebaut werden. Und dieser Kante war fast ausgestorben, weil natürlich auch viele junge Leute aus dem Alentejo weggehen, nach Lissabon oder ins Ausland. Und da hat dann so vor 20 Jahren um das Jahr 2000 die Stadt Serpa beschlossen, diese Chöre zu fördern, um ihnen wieder Leben einzuhauchen.
Der Gesang klingt ja eher traditionell. Machen da denn heute wieder junge Leute mit?
Das habe ich Miguel Martinez auch gefragt. Das ist der Leiter dieses kleinen, aber feinen Museums in Serpa. Und er sagte, dass seit der UNESCO-Aufnahme ins Weltkulturerbe der Menschheit diese doch dahindarbenden Chöre, von denen es allein in Serpa 11 gibt, und das ist keine große Stadt, diese UNESCO-Entscheidung hat enormen Auftrieb dem Kante gegeben. Man war da unglaublich stolz drauf und eilte wieder in die Gesangsgruppen. Das wurde wiederbelebt, sodass es heute keine Nachwuchssorgen mehr gibt. Allerdings bringt diese neue Generation der Sänger auch Veränderungen mit sich und die werden wohl derzeit in Serpa heiß diskutiert, sagte Miguel Martinez.
The groups are still all amateur, but now a few of them are going into almost professional way.
Die Gruppen sind immer noch alle Amateure, aber jetzt gehen ein paar von ihnen fast professionell vor. Einige Chöre singen jetzt auf großen Bühnen mit Rockstars, Jazzmusikern, klassischen Musikern. Und es gibt derzeit eine große Diskussion. Die einen sagen, wir sollten so singen wie früher. Andere meinen, nein, nein, wir müssen mit der Zeit gehen. Die jüngeren Leute in den Gruppen haben andere Vorstellungen. Sie wollen neue Erfahrungen machen. Wir wissen im Moment nicht, wohin das führen wird. Wir leben mit diesem Umbruch.
Now living this.
Diese Chöre treten übrigens in einen Wettstreit beim traditionellen Käsefestival von Serpa. Das ist etwas, was ganz viele portugiesische Kleinstädte und Dörfer im Winter und im Frühjahr machen. Sie denken sich irgendeinen Vorwand aus, die Süßkartoffel oder irgendeinen Pilz und im Serpas Fall der Käse. Und dann machen sie da ein Dorffest draus. Das ist so eine Mischung aus Probiermesse mit unglaublich vielen Ständen, wo man Käse probieren kann, aber auch Schinken und die Schafböcke angucken und die werden dann bewertet und das sind so riesige Hallen am Ortsrand mit Hunderten von Menschen, die sich da durchschieben und da treten Serpas Chöre in einen Wettstreit. Es war auch sehr interessant und das ist immer im Februar. Also wenn man da zufällig ist in Serpa, sollte man unbedingt das Käsefestival besuchen.
Ja, Käsefestival im Februar klingt auf jeden Fall spannend. Es ist jetzt aber ja so, dass es, also so stelle ich es mir vor, im Sommer auch sehr heiß wird da im Landesinneren. Würdest du trotzdem empfehlen, wenn Menschen jetzt, sag ich mal, im Sommer Urlaub machen wollen, im Alentejo dahin zu fahren?
Also ja, es wird heiß, es sind weite Ebenen, das sind nur noch ganz sanfte Hügel, da knallt die Sonne drauf und es wird über 40 Grad, aber was ich auch entdeckt habe, da im Alentejo an der spanischen Grenze im Südosten Portugals, das ist der Alqueva, der größte Stausee Europas. Der bewässert im Alentejo 120.000 Hektar Agrarland und ist mehr als 80 Kilometer lang. Dieser Alqueva-Stausee, der ist glasklar, da leben viele Fische drin, man kann drin schwimmen, es gibt idyllische Badestellen und man kann Bootstouren machen. Und die sind auch schön für Kinder, denn da sieht man ganz viele Schildkröten. Und für die Eltern, die können dann zum Beispiel Montserrat besuchen. Das ist am Ufer des Stausees, eine der ältesten und am besten erhaltensten Dörfer im Alentejo, oben auf einem Hügel. Und da hat es ganz viele Galerien und Weinbars und hübsche Geschäfte und niedliche kleine Pensionen und eine grandiose Aussicht, weil von da oben sieht man dann einerseits auf den Alentejo und andererseits auf diesen riesigen Stausee Alqueva, der in der Sonne blau glitzert. Also herrlich.
Meine Kollegin und Portugal-Liebhaberin Vanya Budde hat Ihnen den Alentejo empfohlen, ein Ziel in Portugal, das jenseits der vollen Strände der Algarve noch Entdeckungen bietet.
Como intruso em busca da nascente, onde todos os rios querem nascer, todos os barcos querem morrer, e todo o coração é residente. Abri o quarto onde nascem os versos espalhados em vasinhos pelo chão. E revirei os seus universos, juntei os beijos que tinha dispersos, mas não encontrei o coração. Mais tarde, na sala de bem-querer, vi lábios pendurados na janela. Eram só despedidas de mulher. Era apenas um qualquer que entrara sem bater na casa dela. No sótão tinha nascente um rio bordado com maçãs ainda em flor, e um barco feito de um sonho macio ia num leito de fio a pavio, do meu peito ao peito do meu amor. Mais tarde, na sala de bem-querer, despedidas de mulher. Eu era apenas um qualquer que entrara sem bater na casa dela.
Beim Sonntagsspaziergang mit Laura Kingston. Thank you. Wer kennt sie nicht, die Kreidefelsen auf Rügen? Auch der Maler Caspar David Friedrich war von ihnen begeistert und beeindruckt, damals im 19. Jahrhundert. Ebenso von der Sächsischen Schweiz, wo er oft wanderte. Er liebte die Stille und die Weite und hatte immer ein Skizzen- und Notizbuch in der Tasche, um seine Eindrücke festzuhalten. Seine Bilder, mit dieser großen Sehnsucht, erleben in diesem Jahr einen regelrechten Hype, auch derzeit in Hamburg. Und seine Wegstrecken und Wanderwege, die vermutlich auch. Was Menschen an ihm, seinen Bildern und geheimen Orten interessiert.
Bevor wir wandern gehen auf Caspar David Friedrichs Spuren, ein Blick nach Hamburg. Dort begann im vorigen Jahr eine große Ausstellung zu Ehren des Malers. Seine Bilder sind gefragt wie nie. Die Stimmung der Zeit, genau er scheint sie zu treffen.
Es gibt keine Tickets mehr und wir werden am Ende über 300.000 Besucherinnen hier in der Ausstellung gehabt haben. Und das ist natürlich ein Wahnsinnserfolg.
Erzählt Petra Bassen von der Hamburger Kunsthalle. Dort gibt es den Auftakt zu seinem 250. Geburtstag mit Zeichnungen und Gemälden. Caspar David Friedrichs Blick auf Wälder, Bäume, Meere, Bergwelten und Nebelschwaden. Und Petra Bassen findet, das hat einen Grund. Gerade wenn uns heute seine Figuren, meist mit dem Rücken zugewandt, von Sehnsucht und Melancholie erzählen.
Und es kommt wirklich so viel von dieser seiner Liebe zur Natur, die so spürbar ist und die er auch in seine Ölgemälde transportiert. Und das verbunden mit seinen Rückenfiguren, die überwiegend kontemplativ in die Landschaft schauen.
Der Andrang ist gewaltig, deshalb gibt es hier bald kostenlos für alle einen 360-Grad-Rundgang, eine aufwendige Webseite und die Vorfreude auf alles, was dieses Jahr auch zu sehen sein wird. In Berlin, in Greifswald und in Dresden. Doch eines hat dieser Maler jetzt schon geschafft. Uns mit seinen Blicken zu begeistern für die Natur, die Stille, für nächtliche Landschaften. Wenn er uns unendliche Weiten betrachten lässt. Auch Harald Richter ist Fan seiner Bilder, seiner Zeichnungen und seiner Skizzen. Denn vieles davon ist mitten in der Natur entstanden, auch in Sachsen.
Für mich einer der schönsten Blicke ist die kleine Gans. Das ist im Rathener Gebiet in der Sächsischen Schweiz. Und da gibt es so eine große Wiese und die Wiese hat so einen V-förmigen Taleinschnitt. Und wenn man diesen Taleinschnitt hochgeht, dann taucht wie ein Kegel die kleine Gans auf. Einer der schönsten Felsen der Sächsischen Schweiz. Und den hat Friedrich aquarelliert. Gibt es ein schönes Blatt, das ist auch in dem Wanderführer dann drin.
An dem arbeitet er momentan. Jetzt im Frühjahr soll das Buch erscheinen. Er ging die Wege ab, die Caspar David Friedrich schon im 19. Jahrhundert lief. Begonnen hat für ihn, heute ist er 78, alles vor mehr als 20 Jahren. Damals arbeitete er im Nationalpark Sächsische Schweiz. Eine Zeichnung von 1800 fiel ihm in die Hände, verbunden mit der Frage, wo könnte das gewesen sein, dieser Ausblick ins Elbtal.
Und da bin ich mit den Skizzenblättern durch die Sächsische Schweiz gerannt und habe angefangen, die Stellen alle nach und nach zu suchen.
Ortsbesuch im Albertinum von Dresden. Wir treffen Holger Birkholz, Kunsthistoriker und Kurator und ein Mensch, der selber gerne wandert, vor allem auf den Spuren von Caspar David Friedrich. Sein Tipp für alle, die sich jetzt zum 250. Geburtstag des Malers auf den Weg machen wollen, um zu den Bildern die Schauplätze zu entdecken, der lautet so.
Also die Hauptroute, wo man wunderbar Motive von Friedrich quasi wie aufgereiht findet, ist eigentlich die Strecke von Krippen rüber nach Schöna und zwar am Püschelweg entlang. Da kommt man an einem Felsen vorbei, der mit den zwei Männern in Betrachtung des Mondes in Verbindung gebracht wird. Dann braucht man nicht lange bis zum Wolfshügel. Da guckt man dann in Richtung Rosenberg und Zirkelstein, genauso wie beim Wanderer über dem Nebelmeer. Und dann wandert man weiter und dann ist man irgendwann an der Kaiserkrone und findet dort den Felsen, auf dem der Wanderer steht. So dicht hat man, glaube ich, an kaum einer anderen Strecke Hauptmotive von Caspar David Friedrich aufgereiht.
Und auch Harald Richter, der Buchautor und Nationalparkexperte, kennt all diese Wege, die Strecken und die Ausblicke. Er weiß, so ein bisschen wird dieser Maler, geboren in Greifswald, dann lange in Dresden zu Hause, jetzt wie ein Popstar gefeiert. Er wird neu entdeckt, verehrt, bewundert und dürfte manchen zum Wandern auf diesen alten Pfaden tatsächlich animieren.
Es reizt natürlich, mal nach Eldena zu fahren oder auf Rügen zu wandern, die Hünengräber sich anzugucken oder eben hier in der Sächsischen Schweiz an diese Stellen zu gehen oder auf den Eubin.
Eubin, ein Berg im Zittauer Gebirge. Noch heute stehen dort die Reste eines Klosters. Um 1810 war der Maler Friedrich dort und hielt die hohen Mauern auf seinen Bildern fest. Etliche seiner vielen filigranen Bleistiftskizzen und Naturstudien gibt es heute noch. Und Petra Kuhlmann-Hodig interessiert sich genau für diese Dinge. Sie zeigt in den Kunstsammlungen Dresden einige seiner Originale.
Diese Zeichnung ist entstanden 1813, da hat er sich in Krippen aufgehalten.
Krippen ist ein Ortsteil von Bad Schandau in der Sächsischen Schweiz. Wer derzeit einen Teil von Caspar David Friedrichs Werken ganz in Ruhe sehen möchte, ist im Albertinum in Dresden richtig. Erst ab Sommer wird es die große Friedrich-Ausstellung geben. Doch schon jetzt sind einige Gemälde in der Dauerausstellung fast ungestört zu bewundern. Das Bild vom großen Gehege mit gelb-blauem Himmel, der sich in den Pfützen widerspiegelt, gehört auch dazu.
Alle Gemälde Friedrichs sind unten an der Elbe entstanden, also hier in Dresden. Alle Gemälde in seinen verschiedensten Ateliers, also erst in der 27, dann der 26 und dann der Nummer 33 in dieser Straße an der Elbe, mit Blick auf die Elbe.
Erzählt Holger Birkholz von den Kunstsammlungen in Dresden und ahnt, dort, wo der Maler malte, war es alles andere als ruhig und meditativ.
Diese ruhigen Gemälde sind in einer Situation entstanden, die wahrscheinlich überhaupt nicht ruhig war, weil das war der Holzanlandeplatz. Dort kamen die Schiffe mit Gemüse und verschiedensten Lebensmitteln aus Böhmen und da wird ein reges Treiben gewesen sein. Das heißt, unterhalb der Fenster seines Ateliers war es doch wahrscheinlich ziemlich unruhig und er hat dann da gesessen und diese Wahnsinnsbilder gemalt mit dieser faszinierenden Leere und gleichzeitig eben dieser unglaublich berührende Natur.
Wer übrigens auf Friedrichs Spuren wandern will, sollte Zeit mitbringen. Der Maler war damals tagelang unterwegs. Heute sind Wanderwege auch nach ihm benannt, zum Beispiel in der Sächsischen Schweiz. Aber, sagt Holger Birkholz,
also die meisten dieser Wanderungen, die sind schon ganz schön lang. Also da ist man schon auch manchmal so 5 bis 8 Stunden unterwegs. Vor allen Dingen, wenn man dann die Motive sucht. Und tatsächlich, je länger man unterwegs ist, desto ruhiger wird man und desto offener wird man auch dafür, diese Motive dann doch zu finden und zu entdecken.
I'll tell you 5 years later, you made it out alive. Blame games gon' lead to that pill. For real, it's such a thrill. You might get lost in the darkness. I'm sensing so much anger. Wait till you put it on. You made best friends with danger, it lives inside your walls. Someone's catching it tonight, you lose your pride, you let it rain down on them to show you heartless. Cause you're a man, it's what you do, and it don't matter what you've been through. Yeah, you're a weapon, yeah, you're a gun. You ain't no father, you ain't no son. You might be canvas, you might be paint. Just hide that damage, it fade away. Yeah, you're a menace, play out your role. And loop that record, and lose. On the count of three, am I gonna hurt somebody? If I feel these things, is it gonna masculinity.
Von Ostdeutschland reisen wir jetzt auf die jemenitische Insel Socotra. Darauf wollen wir uns natürlich auch schon mal ein bisschen musikalisch einstimmen. Ich muss es ja zugeben, ich hatte noch nie von Socotra gehört. Aber weil wir gleich dahin reisen, habe ich mich mal ein bisschen schlau gemacht. Socotra, das ist eine Insel, die zum Jemen gehört. Und die liegt zwischen der arabischen Halbinsel Asien und Afrika. Der italienische Weltreisende Marco Polo war dort und schrieb vor 700 Jahren, die Inselbewohner seien allesamt Zauberer, die die Natur verhexten. Besucht man die Insel, hat man teilweise auch tatsächlich das Gefühl, die Natur sei verhext. Weihrauchbäume, klobige Wüstenblumen und urzeitlich anmutende Drachenbäume geben der Landschaft ein archaisches Bild. Eine großartige Natur also, aber jetzt zum Politischen. Mit dem verheerenden Bürgerkrieg im Jemen seit 1994 wird der gesamte Küstenstreifen Jemens und der arabischen Halbinsel heute von den Emiraten, aber auch Katar und Saudi-Arabien beansprucht. Der Iran ist auch interessiert an dem felsigen Eiland. Dazwischen versuchen die 60.000 Einheimischen, ungeachtet der politischen Situation, ihre Insel zu schützen. Meine Kollegin Susanne Lettenbauer hat Sokotra eine Woche lang erkundet.
In einem langen Bogen kreist das Flugzeug über die weit unten liegende Insel. Auf den ersten Blick nicht mehr als ein riesiger brauner Felsen im Indischen Ozean. Schroffe Berge, türkisblaues Meer. Das Mutterland Jemen, 350 Kilometer entfernt. Am Horizont ziehen riesige Containerschiffe entlang. Frachtschiffe Richtung Europa, die statt das Rote Meer jetzt Somalia ansteuern müssen. Seit die Houthis die internationalen Trawler angreifen, fahren die Schiffe wieder die alte koloniale Schifffahrtsroute vorbei an Sokotra Richtung Horn von Afrika um das Kap der Guten Hoffnung nach Europa. Seit 2008 führt die jemenitische Inselgruppe Sokotra den Titel UNESCO-Weltnaturerbe. Tourismus soll die so dringend benötigten Devisen auf die Insel bringen, beim Schutz der Biodiversität helfen und trotzdem keine Schäden in der Natur verursachen, eine große Herausforderung, wird in den nächsten Tagen mehr als klar. Ankunft am kleinen Inselflughafen, einem hellbraunen Gebäude, 2003 vom Iran errichtet. Andere Gebäude werden von Saudi-Arabien gebaut, die nächsten von den Emiraten. Viele Ausländer tummeln sich hier, das Mutterland Jemen ist vom Inselalltag ganz weit weg. Der erstaunlich modern wirkende Flughafen wird praktisch nur dreimal pro Woche von den Vereinigten Arabischen Emiraten aus Dubai und von Ägypten aus angeflogen. Zeitweise war er ganz gesperrt wegen des jemenitischen Bürgerkriegs. Neue Marketingkampagnen versuchen vermehrt Touristen hierher zu locken, um Geld ins Land zu bringen. Am Ausgang wartet Aziz, ein kleiner junger Insulaner, von Anfang an zu Scherzen aufgelegt. Weißes T-Shirt, ein braun gemusterter Sarong um die Hüften, ein Tuch auf dem Kopf gegen Wind und Sonne. Im Gegensatz zu den arabischen Nachbarländern und dem Mutterland Jemen, wo bodenlange weiße Jalabeya typisch sind, trägt man auf Sokotra indoasiatische Sarongs, ein erstes Zeichen von Unabhängigkeit gegenüber dem Mutterland Jemen. Rund um den Flughafen weht ein starker Wind Sand durch die Luft. Einige Menschen tragen Tücher vor dem Gesicht.
Es gibt hier auf Sokotra eine Windsaison,
erklärt der Einheimische Aziz.
Von Juli bis September steht hier praktisch alles still. Es gibt keine Flüge, die Fischer können nicht rausfahren mit den Booten. Mit dem Auto über die Insel zu fahren, ist auch gefährlich. Das ist wirklich nichts dagegen.
Noch sind die 4 Monate Lockdown-Saison, also einige Wochen hin. Jetzt ist Hochsaison auf Sokotra. Viele weiß gekleidete Saudis und Emiratis kommen auf die Insel. Geschäftsleute, Immobilienhändler. Daneben immer mehr Touristen aus Europa und Asien. Das Galapagos des Indischen Ozeans verspricht einen noch unbekannten Hauch von Unberührtheit, der letztlich täuscht. Gleich am Ortseingang der Hauptstadt Hadibo eine stattliche Polizeistation. Überall auf der Insel sind Polizisten und Militärs stationiert. Die Gebäude haben teils Saudi-Arabien, teils die Vereinigten Arabischen Emirate hingestellt. Als Entwicklungshilfe, aber natürlich auch um Einfluss zu gewinnen auf der strategisch günstig gelegenen Insel gleich am Roten Meer. Die Emirate sind nahezu überall präsent. Und als Helfer willkommen. Viele Rohbauten in der Hauptstadt warten auf ihre Fertigstellung. Typisch quadratische Wohnhäuser oder flache Firmengebäude. Vor wenigen Jahren lebten hier rund 30.000 Menschen. Mittlerweile sind es 60.000. Flüchtlinge vom Festland, Studierende der neuen Emirati-Universität, Beduinen aus den Bergen. Landflucht gehört auch hier zum Alltag. Im Haus von Arif, ein Sokotri Mitte 40, leben 4 Kinder und seine Frau. Links am Eingang ist sein Bereich der Meilis, der traditionelle Bereich für die Männer. Ein nahezu leerer Raum mit Teppich und Kissen zum Anlehnen. Ein Stück weiter gehen wir in den Bereich der Frau. Auf dem Boden, auf einem Tuch, Teller mit gekochtem Fisch, Reis, Gemüse. Das Gemüse und das meiste Obst wird importiert. Hier wächst nichts aufgrund des starken Windes. Es gibt ein paar Gewächshäuser von den Emiratis, wo Tomaten, Gurken und Auberginen wachsen. Aber eigentlich wird alles aus dem Ausland hergeflogen. Das sei alles allein ihr Bereich, erzählt die jemenitische Frau stolz und nimmt den Vollschleier ab. Noch vor wenigen Jahren trug hier niemand Kopftuch. Erst seit dem Ende der kommunistischen Republik zwingt eine strenge Islamauslegung die Frauen zur Vollverschleierung. In einer Ecke läuft ein kleiner Fernseher mit einem Zeichentrickfilm für den kleinen Sohn und die 11-jährige Tochter. In der anderen Ecke steht eine Tiefkühltruhe. Durch die Tür lugt eine neugierige Ziege, gefolgt von einem Esel. Katzen spazieren über den blanken Steinfußboden. Der Fisch ist von heute Morgen. Der ist ganz frisch. Durch die geöffneten Haustüren weht frischer Wind. Die Schuhe, oft nur Schlappen aus Leder oder Flipflops, stehen vor der Tür. Im Hochland von Diksam, gut 2 Autostunden von der Hauptstadt entfernt, fegt ein strenger Wind über die niedrigen Sträucher. Über eine holprige Offroad-Piste geht es zu einem der neu gebauten Campingplätze von Socotra mit behelfsmäßigem Toilettenhäuschen und Waschgelegenheit unter freiem Himmel. Geländewagen und Zelte der Reiseveranstalter stehen dort. Das meiste sind kleine blaue Wurfzelte, schnell auf- und abzubauen. In der Ferne sind die schroffen Berge des Hajir-Gebirges zu sehen. Der Mashanik mit 1500 Metern, die höchste Erhebung der Insel. Gleich neben dem Campingplatz fällt die Ebene in eine steile Schlucht ab.
Wir sind jetzt im Hochland von Diksam, einer der wenigen Plätze der Drachenblutbäume. Sie haben eine große Bedeutung für die Inselbewohner. Dazu gibt es eine alte Legende. 2 Männer kämpfen um eine Frau. Sie verletzten sich mit ihren Messern. Da kam ein Drache, packte einen von ihnen und flog mit ihm durch die Luft, sodass das Blut auf die Erde tropfte. Dort wachsen seitdem die Drachenblutbäume.
Erklärt
Aziz, unser Öko-Ranger. Eine andere Legende erzählt vom erfolglosen Kampf eines Drachen gegen einen Elefanten. Überall dort, wo der Drache Blut verlor, wachsen die Drachenblutbäume. Während wir einen kleinen Pfad entlanglaufen, erklärt ein Ziegenhirte auf Sokotri, der lokalen Sprache, wie die Menschen auf den wasserarmen Hochebenen seit Jahrhunderten leben. Wasch- und Trinkwasser wird aus den vielen Bergspalten gewonnen. Das Karstgestein ist extrem löchrig. Geröll liegt überall auf den schmalen Wegen zwischen den Büschen, immer an der Schlucht entlang. Nach einer Weile sind schrille Pfeiftöne zu hören. Die Rufe der Ziegenhirten. Jeder hat seinen eigenen Lockruf. So halten sie das Vieh zusammen, das überall weidet und kilometerweit verstreut ist. Ein Problem für die weltweit einmalige Biodiversität von Socotra.
It was in Thailand for a long time.
Das ist alles schon ganz lange her, als es noch keine Menschen auf der Insel gab. Heute haben wir das Problem, dass die kleinen Bäume, der Nachwuchs, nur an den Klippen und an unzugänglichen Berghängen wachsen können oder in den Aufzuchtstationen im Flachland. Das hier sind alles ganz alte Bäume, rund 900 Jahre alt. Wir versuchen, die kleinen Setzlinge zu schützen, aber die Ziegen fressen praktisch alles weg. Dabei bedeuten sie den Menschen so viel hier.
Der wissenschaftliche Name Drachenblutbaum stammt von dem roten Harz, das austritt, wenn man den Stamm anheizt. Die blutroten Tropfen werden gesammelt und getrocknet. Dorfkinder verkaufen die Harzkügelchen stolz in kleinen Tüten an ausländische Gäste. Vor 7 Jahren stand hier noch ein lichter Wald von Drachenblutbäumen. Eine holprige Offroad-Piste, eine halbe Stunde entfernt, ebenfalls. Unser Guide und Öko-Ranger Aziz zeigt auf umgestürzte Baumriesen.
Der Wirbelsturm 2015 hat so viel zerstört. Die Bäume haben leider keine tiefen Wurzeln, weshalb der Wind sie relativ leicht rausreißen kann. Das war so traurig, das mit anzusehen. Man muss wissen, die Drachenblutbäume wachsen sehr, sehr langsam. Schon der Verlust von ein paar von ihnen hat große Folgen für den Erhalt der Art. Und dann kommen die Ziegen und fressen alles auf. Das ist das größte Problem.
It is very big problem.
Climate change affects a lot here.
Der Klimawandel beeinflusst uns hier sehr auf Socotra,
sagt der Wissenschaftler Fuad Nasib, der für die Meeresschutzprojekte auf der Insel arbeitet und Ansprechpartner für das UNESCO-Weltnaturerbezentrum auf der Insel ist.
Der Regen, der zunehmende Wind, die Veränderung der Meeresströmung, wodurch sich die Fischhabitate verändern und Korallengebiete versanden oder zerstört werden.
Kürzlich entdeckten Forscher und Meeresbiologen Nasib drei neue endemische Fischarten. Zahlreiche Korallen sind ebenfalls endemisch, kommen also nur rund um die knapp 4000 Quadratkilometer große Insel vor. 27 Meeresschutzgebiete wurden seit Anerkennung des UNESCO-Weltnaturstatus eingerichtet. An Land gibt es 12 Naturreservate.
Leider ist ein umfassendes meeresbiologisches Programm, das auch Untersuchungen mit Forschungsschiffen zum Beispiel zu ozeanografischen Bedingungen um die Inselgruppe beinhaltet, in den letzten beiden Dekaden nicht möglich gewesen. Wir arbeiten also auch aus Sicherheitsgründen, vor allem im küstennahen Bereich, sodass wir im Moment zu Veränderungen der großen Meeresströmungen keine belastbaren Aussagen machen können. Gleichwohl sind solche auf lokalen ökologischen Kenntnissen beruhenden Beobachtungen natürlich wertvolle Hinweise, insbesondere für zukünftige Forschungsprogramme.
Die Finanzierung von notwendigen Forschungsprojekten zur Veränderung der Meeresströmungen oder der Pflanzenwelt von Socotra seien seit dem Krieg im Mutterland Jemen schwierig geworden, erklärt Uwe Zayons. Das Senckenberg-Institut Frankfurt erforscht seit vielen Jahren die Insel.
Hallo!
Nächster Halt, die örtliche Artenschutzstation. Wir warten vor der Tür auf den heutigen Leiter, den Sohn des Gründers. Er wird unterstützt von seiner Tochter und der Enkelin. Die ganz praktische Hilfe für die Rettung der vielen endemischen Arten von Socotra ging Ende der 1990er Jahre von einer italienischen Organisation aus. Gemeinsam mit dem einheimischen Adib Abdullah richteten die europäischen Umweltschützer nahe der Hauptstadt die Artenschutzstation für Drachenblutbäume ein. Die damaligen Setzlinge sind heute 28 Jahre alt.
Wir ziehen die Pflanzen ja alle aus Samen vom Hochland. Diese hier sind 17 Jahre alt. Sie wachsen wirklich sehr langsam.
Bis die Ziegen die für sie schmackhaften Blätter nicht mehr erreichen, dauert es fast 100 Jahre. Deshalb wurden die Pflanzen noch nicht ausgewildert in den Hochebenen der Insel, wie geplant. Der einheimische Artenschützer zeigt auf kleine, unscheinbare Gewächse, nicht zu vergleichen mit den ausgewachsenen Urbäumen.
Wir könnten die größeren Pflanzen auswildern, richtig. Aber das bestimmt die jemenitische Regierung. Es gab staatliche Renaturierungsprojekte, aber jetzt nicht mehr. Sie kennen die politische Situation. Es gibt keinerlei Unterstützung von der Regierung. Nur die Touristen helfen uns.
Am nächsten Morgen, 6 Uhr. Für diese Nacht waren die Zelte, mit denen die Touristen auf der Insel unterwegs sind, an der Dilisha Beach aufgeschlagen. Eine halbe Stunde östlich der Hauptstadt von Socotra, Hadibu, direkt am Strand. Der Strand von Dilisha gilt im Internet bei Touranbietern als einer der schönsten von Socotra. Mit Sonnenaufgang und einer der zahlreichen gewaltigen weißen Dünen in Sichtweite, die sich an schroffen Felsen auftürmen. Nicht weit von unseren Zelten, direkt am Strand, ragen graue Bauruinen auf. Hier sollten Ferienhäuser entstehen. Eine lange Reihe von zweistöckigen Villen mit Blick auf den Ozean. Investitionen von Saudis und Emiratis in den erhofften Tourismus. Am Strand von Dilisha hat das Meer die grauen Betonterrassen der Villenrohbauten mit Sand zugeschüttet. Die oberen Etagen erodieren langsam. Dem geplanten Restaurant daneben fehlt bereits das Dach. Ein kleines Café und dessen Toiletten werden von dem provisorischen Campingplatz genutzt. Ob hier jemals weitergebaut wird, weiß keiner.
Wir achten sehr auf die Umwelt. Das ist das Wichtigste auf Socotra, denn davon leben wir.
Betont Ahmed Afar. Er ist der letzte und jüngste Sohn des ehemaligen Sultans von Socotra, der 1967 abdanken musste.
Wir setzen ausschließlich auf Ökotourismus. Das sieht man überall. Wir haben keine großen Hotels wie in Dubai oder Abu Dhabi, keine großen Straßen oder Highways. Stattdessen unsere Natur, wie die Drachenblutbäume, die nur hier vorkommenden Weihrauchbäume und Wüstenblumen. Darauf achten wir und sind sehr stolz darauf. Das kann man aber nur durch Ökotourismus erhalten. Das ist die einzige Lösung. Und das hilft wirklich. Das weiß jeder Reiseveranstalter und Anbieter von Touren auf Sokotra, dass sie sich daran halten müssen.
Die Kinder umringen uns freundlich. Die meisten sind barfuß. Sie wollen wissen, woher wir kommen. Viele Länder Europas haben sie in der Schule kennengelernt. Sie bieten kleine Tüten mit Weihrauchkügelchen an, selbst geerntet von den endemischen, kostbaren Weihrauchbäumen. Ein Junge hat eine Tüte mit dem roten Pulver vom Drachenblutbaum dabei, ein anderer im Arm viele Plastikflaschen.
Ich sammle die Flaschen für unsere Familie. Wir benutzen sie für Honig oder zum Aufbewahren von Nüssen. Außerdem ist es Umweltverschmutzung, sie einfach auf der Erde liegen zu lassen.
Die junge Generation hat ein Bewusstsein von Naturschutz, aber die Umsetzung dauert. Zum Abschied wünschen sie uns alles Gute und rufen:
Susanne Lettenbauer war auf der jemenitischen Insel Sokotra unterwegs. Und musikalisch bereiten wir uns jetzt schon auf unser nächstes Reiseziel vor. London. Genauer gesagt Hackney. Daher stammt die Sängerin Paloma Faith. Und von ihr hören wir Never Tear Us Apart.
What you know is true. Don't have to tell you. I love your precious heart. I was standing, you were there. Two worlds collided, and they could never tear us apart. We could live.
London, das ist für viele der Big Ben, Piccadilly Circus und das London Eye. Aber die Stadt ist noch so viel mehr. Und gefühlt kann man jedes Mal, wenn man dort ist, etwas Neues entdecken. Warum das auf dem Fahrrad besonders gut geht und warum Hackney das neue Trendviertel ist,
Katie Holt,
das hat
trägt
Simone
Hamm
für uns herausgefunden.
Statt eines Helms.
London hat so viel anzubieten. Und das Fahrrad ist der beste Weg, all die versteckten Gegenden zu erkunden, in die ein Bus niemals käme, die man sonst nie sähe.
Etwa in die sehr kurze Lord North Street, mitten im Regierungsbezirk. Sie stammt aus dem Jahr 1722. An etlichen der kleinen, zweigeschossigen Reihenhäusern aus Backstein sind Plaketten angebracht. Sie erinnern an Persönlichkeiten, die dort lebten, etwa an den 1949 geborenen Journalisten William Stead. Er gilt als Vater des investigativen Journalismus und er war Spiritist. Von Stimmen aus dem Jenseits erfuhr er, wie er sterben werde.
A very dramatic death. At sea, by drowning.
Ein höchst dramatischer Tod. Im Meer ertrinken.
Stead wollte zu einer internationalen Friedenskonferenz nach Amerika.
When we look at his plaque, we realize that he died in 1912.
Auf der Plakette steht, er starb im Jahr 1912, dem Jahr, in dem die Titanic sank. Er war an Bord.
He was aboard.
Er soll noch Frauen und Kindern geholfen haben, in die Rettungsboote zu steigen und sich dann ganz ruhig in einen Sessel gesetzt und eine Zigarre angezündet haben.
I'll let Big Ben ring out for you.
Katie und ich stehen am Ufer der Themse, direkt gegenüber von Big Ben und Parlament, vor einer großen weißen Wand, darauf gemalt Hunderte von roten Herzen. Erinnerung an die vielen Toten, die in Großbritannien an Covid gestorben sind. Und dann fahren wir ins Dunkle, in einen Tunnel unterhalb des Bahnhofs Waterloo, die Leake Street Arches. Die Wände sind über und über mit Graffiti besprüht.
Die Tunnel waren leer, verlassen. Bis 2008 ein Mann, eine Frau, eine Person namens Banksy 600 Sprayer einlud, das Dosenfestival zu feiern.
Seitdem ist es einer der wenigen Orte, an dem Sprayen legal ist.
Ich habe dich nicht nur hierher gebracht, um dir den Tunnel zu zeigen. In meinem Korb habe ich Spraydosen.
In my basket I have...
Ich wähle eine rote und eine pinkfarbene. Und los geht's. Okay, die von Banksy sind erheblich besser. Der Duft von Zimt, Ingwer, Kardamom weht über die Straße. Indische Garküchen und Imbisse gibt es in London seit langem. Mittlerweile aber sind die scharfen Curries in die feine Küche eingezogen. Cinnamon Bazaar heißt das indische Edelrestaurant. Ich möchte wissen, wie die herrlichen Curries, das scharfe, rote Kingfish-Curry, das sanfte gelbe Okra-Curry und das fruchtige grüne Jackfruit-Curry gemacht werden. Denn eines schmeckt leckerer als das andere und schleiche mich in die Küche. Der Koch Sirkan ist groß und könnte auch ein indischer Schauspieler sein. Er steht im schwarzen Kochanzug in der glutheißen kleinen Küche.
Hier machen wir die Curries. Das Okra-Curry mit einer Basis aus Joghurt und Maismehl und das Hühner-Curry, das mit Efeublättern abgerundet wird.
Und schnell wieder weg von den glühenden Öfen. Am nächsten Morgen treffe ich mich mit Chris McNeil. Er ist Kanadier, lebt seit über 20 Jahren in London. Er will mir etwas Besonderes zeigen. Treffpunkt ist eine winzige, überdachte Gasse in Neil's Yard, die ich niemals allein gefunden hätte. Wir betrachten ein Werk des Sprayers Bambi.
It's quite cozy here, as you can see. We can barely fit in.
Wir passen kaum hinein. Genau vor uns ist ein Kunstwerk. Es ist Mary Poppins, das magische Kindermädchen. Aber es ist nicht Mary Poppins Gesicht, sondern das von Prinzessin Diana. Daneben steht, tu, was immer du willst, aber lass dich nicht erwischen.
Do whatever you want, but don't get caught. But look how many people pass us in this.
Schau mal, wie viele Leute an uns vorbeigehen. Sie schauen gar nicht hin. Dabei dreht sich in London alles ums Schauen, umherschauen, aufschauen, Ausschau halten nach all den kleinen Geheimnissen.
And seeing what there is to see, looking for the little surprises.
Bislang war die Zeit in London super ökologisch. Von Köln bin ich mit dem Zug nach London gefahren, mit dem Eurostar durch den Tunnel, über uns das Meer. In London mit der Tube und dem Fahrrad gefahren, ich bin Kilometer durch die Stadt gelaufen. Aber einmal will ich doch in so ein schwarzes Taxi steigen. Die Fahrer haben eine dreijährige Ausbildung gemacht und kennen jeden Stein in London.
Hello.
Do close the door after.
Er fährt mich nach Notting Hill, diesmal zur Portobello Road. Die kennt jeder, seitdem 1999 der Film Notting Hill die Straße unsterblich machte. Den kleinen Buchladen, in dem der Film spielt, gibt es heute noch hier. Den Besitzer verkörperte einst Hugh Grant, der sich in Superstar Anna Scott, Julia Roberts, verliebt. Handys werden gezückt, Selfies gemacht. Ein überteuertes Café neben dem anderen. Nippesladen reiht sich an Nippesladen. Längst hat ein anderes Viertel Notting Hill als Geheimtipp abgelöst. Hackney. Das exquisite Vogue-Magazin zählt Hackney zu einem der 15 angesagtesten Bezirke weltweit. Junge Männer mit langen, schwarzen Haaren, perfekt geschminkt, sitzen vom chinesischen Teehaus. Ich sehe Männer und Frauen in schwarzen Röcken, Mädchen in weiten, weißen Kleidern, hautengen Catsuits, extravagante, kühn geschnittene Outfits in prallen Farben. Die Studenten der nahegelegenen Designerschule prägen das Viertel. Aber auch der alte Herr mit dem dunklen Blazer, die Jogger in ihren Trainingshosen, die Gewichte tragen und die Dame mit dem Regenschirm. Eine bunte Mischung aus jung und alt, gestylt und sehr sportlich, hip und lässig.
Hackney ist eine Art kreativer Raum für Künstler, in dem ich Künstler sein kann. Das kommt den vielen Menschen mit verschiedenem Hintergrund aus verschiedenen Kulturen sehr entgegen.
Different people, different backgrounds and cultures.
Alistair ist 25, Architekt. Er arbeitet in Museen und Galerien, schafft die Räume und die Umgebung für Ausstellungen, etwa für die große Marina Abramovic-Schau in der Royal Academy of Arts. Lange galt Hackney als Armenhaus Londons. Hier lebten die, die sich noch nicht einmal die schäbigste Bleibe in der Innenstadt leisten konnten, die Alten und die Kranken. In manchen Reiseführern steht heute noch, man solle dieses Viertel unbedingt meiden. Längst ist Hackney anders geworden, vor allem jung. Zwei Drittel der Menschen, die hier leben, sind jünger als 44 Jahre. Dazu gehören auch Alistair und Selim. Selim ist 26 und Neurowissenschaftler.
I adore living here. Fundamentally as a queer man, I feel like it's a welcoming space.
Als queerer Mann fühle ich mich hier willkommen. Ich fühle mich sicher und frei. Kann zeigen, wer ich bin und habe nicht das Gefühl, dass jemand das falsch versteht.
Auf dem Broadway Market, einer kleinen Straße, gibt es Obst- und Gemüseläden, zwei Brillenläden mit extravaganten Modellen, eine Designerin, die feine, festliche Kleidung schneidert, einen Käseladen, einen Laden, der frisch gerösteten Kaffee anbietet, kleine Tapas-Bars und Sushi-Läden und sage und schreibe, drei Buchläden auf 100 Metern. Kleine Hunde tollen durch die Parkanlage London Fields. Am kleinen Kanal, über den eine Brücke führt, liegen Hausboote. Blumen und Kräuter stehen in großen Kübeln auf den Dächern. Hier ist es sehr ruhig. Es ist so ruhig, dass man kaum glauben kann, mitten in London zu sein. Und ich sehe kaum Touristen.
I can enjoy kind of walking near from my house to pubs and parks.
Ich mag es, dass es nahe bei meinem Haus Pubs und Parks gibt, Uferflächen am Kanal. Das bringt junge Leute zusammen. Als Architekt denkt man viel über die Begrünung der Stadt nach. Und Hackney hat das im Überfluss.
Urban green areas and Hackney has these in abundance.
Die Straßen, auf denen ich früher spazieren ging, sind voller zerbrochenem Glas und überall, wo ich hinschaue, sind Erinnerungen an meine Vergangenheit, singt Mick Jagger. Die Rolling Stones stellten im Oktober im Hackney Empire Theatre ihre neue Platte vor. Der Livestream-Event aus Hackney ging um die Welt. Titel des Albums: Hackney Diamonds. Das sind nicht etwa echte glitzernde Diamanten, sondern die Splitter der Glasscheiben, die in früheren Zeiten bei Straßenschlachten in Hackney zu Bruch gegangen sind. Wilde Zeiten, als die Stones noch jung waren, längst vergangen. Heute hat sich das Viertel zum Juwel der Stadt fortentwickelt. Relativ unbekannt und Gott sei Dank ungeschliffen.
To nowhere, and all your dreams are crushed.
Ja, und mit dem Besuch in London endet unser Sonntagsspaziergang. Ich freue mich, dass Sie dabei waren. Und wenn Sie mir schreiben, freue ich mich noch mehr. Sonntagsspaziergang@deutschlandfunk.de ist die Adresse. Und Ihre Kritik und Anregungen sind da immer herzlich willkommen. Ich bin Laura Kingston und das ist Dean Blunt mit The Rot. I told her, relax.